Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Und wir haben letzte Woche, wenn ich mich noch mal erinnern darf, von der Weitsicht des Messias gesprochen, im Blick auf das, was auf der Welt passieren wird. Neben all dem, was wir so in den Nachrichten sehen, passiert etwas anderes, sehr Entscheidendes. Er wird seine Gemeinde bauen. Unumstößlich. Das hat er gesagt. Und heute geht sein Blick noch weiter als das, was in der Welt passieren wird. Er beginnt einen Blick in die Ewigkeit. Ein Blick zum Ziel hin. Ein ganz kurzer Blick von dem Messias in dem Gebet in die neue Welt, die kommen wird. Und ich habe gerade in der letzten Woche gedacht, boah, wie wichtig, dass wir das gerade in der jetzigen Zeit hören. Dass wir gerade jetzt an diesem Punkt des Gebetes sind, um sich zu erinnern. So viele Herrscher, die durch ihr Denken die ganze Welt in Atem halten und wenn sie wollen, auch in den Abgrund bringen. Und wir sind so damit hineingenommen jetzt, wenn wir das aktuelle Geschehen verfolgen. Und tatsächlich, viele Despoten, Diktatoren, Autokraten sind gekommen, zurzeit ist wieder einer am Werk. Und wenn sich auch alle ein wenig unterscheiden in dem, was sie tun und was sie vorhaben, in einem sind sie alle gleich. Sie sind alle auch irgendwann wieder weg. Gustav Heinemann, ein alter Bundespräsident, hat gesagt vor einem Kirchentag, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Wir warten auf diesen Messias, Jesus Christus. Und wenn er kommt, dann wird er bleiben. Dann wird er bleiben. Und nicht nur, dass er kommt, sondern er kommt besonders zu seinem Volk, um es zu sich zu holen. Und ich möchte mit euch den Text lesen, heute in Johannes 17, die letzten drei Verse. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Johannes 17, die Verse 24 bis 26. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus, so bitten wir dich heute Morgen, dass du uns nochmal mit hineinnimmst in das, was du damals vor dem Vater formuliert hast, was dir wichtig war. Lehre uns. Zeig uns, was die Wirklichkeit ist, die wir nicht sofort sehen, aber die du uns offenbart hast. Und so wie du es in dem Text sagst, du wirst auch nach wie vor kundtun, dich offenbaren. Und das bitten wir dich heute Morgen, dass du es auch hier tust, hier in dieser Gemeinde. Amen. Amen. Schaut, wir brauchen wirklich keinen billigen Trost, gerade in der Zeit jetzt, wie ah, wird schon wieder, wird schon gut gehen, irgendwie ging es immer. Sondern wir brauchen eine begründete Hoffnung. Und hier deutet Jesus diese Hoffnung wieder einmal mehr an, die wir haben. Das ganze Johannesevangelium, ich hoffe, ihr habt das mitbekommen, gibt uns Grund zur Hoffnung, weil die Basis hier gelebte Geschichte ist mit dem Messias. Und sich nicht in unseren Gedanken, in Philosophien oder menschlichen Gedanken äußert, sondern in den Worten des Messias, so wie wir sie gerade eben gehört haben. Das ist unsere Hoffnung. Und er betet hier für das zukünftige, ewige Zusammensein all derer, die zu ihm gehören. Damals schon. Und das Erste, was mich sehr erstaunt hat, nochmal, als ich das habe auf mich wirken lassen, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das jetzt eben gehört hast. Der erste Gedanke hier ist, das ewige Zusammensein ist der Wille des Sohnes. Er will das. Das ist eindrücklich, wie Jonathan das eben gesagt hat. Ich will nicht unbedingt mit ihnen an einem Tisch sitzen. Der Sohn will das mit den Seinen. Das, der Abendmahltisch, wenn wir den haben, Abendmahl, heißt, da sitzen wir an diesem Tisch, weil er es wollte. Nicht, weil wir uns alle gleich sympathisch wären. Dieses Zusammensein mit den Seinen ist der Wille des Messias. Ich lese nochmal Vers 24. Diese eine Stelle werden wir ein bisschen genauer betrachten heute. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Dieser erste Satz, er will es. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein. Das ist für mich so wertvoll geworden und eigentlich eine unfassbare Aussage des Messias in seinem Gebet, dass ich darüber eigentlich nur staunen kann, dass er das will. Staunst du darüber? Ich meine, ich kenne mich. Du kennst mich noch nicht so gut, aber ich weiß, wie ich ticke. Der Sohn will, dass ich bei ihm bin, dass ich schon jetzt bei ihm bin, obwohl er mich kennt, dass ich schon jetzt zu ihm gehören darf, das ist Gnade, aber dass er will, dass ich bei ihm sein soll für eine ganze Ewigkeit, das sprengt meinen Verstand. Aber das ist das, was er hier sagt, was wir von dieser Stelle her ab heute sicher wissen können, wenn du es noch nicht wusstest, ist, dass Jesus tatsächlich will, dass die Seinen, die ihm der Vater gegeben hat, für immer bei ihm sind. Das ist jetzt schon Herrlichkeit, das zu wissen. Diese Aussage im Blick auf die Zukunft macht der Messias in seinem Gebet kurz bevor er den Weg dafür frei machte. Wo ist er wenige Stunden danach hingegangen? Ans Kreuz. Dafür bezahlt er einen unfassbaren Preis. Er will es wirklich. Betet Jesus hier, dass alle Menschen eines Tages bei ihm und mit ihm sein sollen, was so manche lehren, was wir heute hören, am Ende wird alles gut. Will er das? Sagt der Vater, bring alle zu mir nach Hause, die du geschaffen hast? Sagt er das hier in dem Text? Alle im Sinne von alle? Nein. Wer soll für immer bei ihm sein? Jesus redet von denen, die der Vater ihm gegeben hat. Die der Vater ihm gegeben hat. Du wirst in der Schrift nichts anderes finden, dass dann eine Linie geht durch die Menschheit. Er hat bis jetzt für die Gebete, die er zurücklassen wird in dieser Welt, nämlich seine Jünger, die Apostel damals, er geht zurück zum Vater in den Himmel, sie bleiben zurück in dieser Welt. Dann hat er für die Gebete, die durch die zurückgelassenen Apostel damals zum Glauben kommen werden und die dann ebenfalls in dieser Welt an ihn glauben werden, an uns hat er gedacht. Und er betet hier sozusagen für seine Gemeinde, die ihm gehört in dieser Welt, während er im Himmel ist. Und er betet für sein Volk auf der Erde und deutet an, dass diese Welt, so wie sie jetzt ist, nicht der letzte Ort für seine Leute ist. Es ist nicht der letzte Ort, so wie die Welt gerade ist. Er will, dass alle bei ihm sind. Das ist das große Ziel, das wir so schnell aus den Augen verlieren, in unserem Alltagsgeknösel. Hier ist jetzt das letzte Mal in diesem Gebet, dass Jesus sagt, die, welche du mir gegeben hast. Das hat er öfter gesagt. Hier ist es jetzt das letzte Mal. Es ist außerdem das einzige Mal, dass der Ausdruck in diesem Abschnitt vorkommt, wo der Messias in Gedanken bei allen ist, wo er alle mit einbindet, also der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alle, die zum Glauben gekommen waren und die zum Glauben kommen werden. Und es heißt hier nicht mehr, ich in ihnen, wie in Vers 23. Haben wir letztes Mal betrachtet, das, was in diesem gegenwärtigen Leben unsere geistliche Wirklichkeit ist, sondern was sagt er jetzt? Es geht darum, dass alle, die der Sohn rettet, da ist, wo er ist. Sichtbar, greifbar, ein neuer Ort, nämlich im zukünftigen Leben auf der neuen Erde. Da wird das sichtbar, was jetzt unsichtbar ist. Wir werden bei ihm sein. Liebe KfBler und liebe Freunde, das vereint uns. Das will der Sohn für sein Volk. Er vereint uns schon jetzt, aber später auch sichtbar für alle. Erlebbar, nicht äußerer Gleichklang in allen Fragen oder Gleichschaltungen in so manchen biblischen Themen eint uns. Niemals. Keine Uniformierung. Es kamen auch Leute oft hier zu uns und haben gesagt, oh, hier ist keine Einheit. Man muss sich drüber nachdenken. Woran macht man das denn fest? Woran machen wir fest? Unsere Einheit liegt zuallererst in Christus, damit sie in uns eins sein. Dafür hat er gebetet. Eine Einheit, die uns geschenkt wurde, ist eine geistliche Einheit, die du natürlich nicht gleich siehst. Und das führt dahin, dass wir eines Tages alle vereint sind bei ihm. Und etwas davon erleben wir auch schon jetzt. Er vereint alle Gläubigen aus dem Alten Testament, die Apostel, alle, die durch ihr Wort zum Glauben kamen, darunter fallen auch wir, alle, die du mir gegeben hast. Ich will, dass die bei mir sind. Mit anderen Worten, die Verheißung, wo ich bin, bezieht sich nicht bloß auf die Apostel, sondern auf alle, die Gott zu sich gerufen hat. Das heißt, die Worte des Paulus stimmen hier mit dieser Wahrheit überein. Wisst ihr, was Paulus geschrieben hat in 1. Thessalonicher? So werden wir dann alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist das große Ziel. Das ist das große Ziel. Welche Ziele hast du im Leben? Ist das dabei? Hast du das im Hintergrund bei allen Zielen, die du ansteuerst? Jesus will den Rest der Ewigkeit nicht ohne sein Volk verbringen. Du denkst, du bist Mangelware, du lebst auf einer B-Straße, so irgendwie am Rand. Wer zu ihm gehört, den wird er auch bewahren, bis derjenige bei ihm ist. Dafür betet er hier. Das ist nicht unsere Straße, so nebenbei irgendwo hinlaufen, sondern die Straße führt zu ihm hin. Das ist das, was er sagt. Dafür betet er. Und das deutet er auch in seiner Predigt an. Ich möchte euch nochmal erinnern, Johannes 6. Nochmal, da ist ja die Jahreslosung, von daher darf ich euch da öfter dran erinnern. Das hat er bereits in Johannes 6 gesagt, auf einer Predigt vor 5000 Menschen. Ich lese euch das mal vor, was er gesagt hat. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist die Jahreslosung. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es ist also auch der Wille des Vaters, dass wir beim Sohn sind, dass nichts verloren geht. Dafür betet er. Nun geht es hier nur um ewig zu leben, egal wie und wo. Es geht um eine unfassbare Qualität des ewigen Lebens. Jesus will, dass alle, die der Vater ihm gegeben hat, seine Herrlichkeit schauen. Das ist das, was er sagt. Herrlichkeit schauen. Bisher sprach er davon, dass er ihnen schon jetzt die Herrlichkeit gegeben hat und gezeigt hatte, die er vom Vater hatte. Herrlichkeit schon jetzt. Ihr könnt euch erinnern, das hatten wir auch letzte Woche. Im Vers 22 hat er das gesagt. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das hat er gerade gesagt. Haben wir letzte Woche drüber nachgedacht. Die Jünger haben das ja auch so beschrieben, dass sie in Christus Herrlichkeit gesehen haben. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und voller Wahrheit. Und auch den Briefen, wenn ihr die lest, wird so von dieser Herrlichkeit in und durch Christus gesprochen. Kolosser 1, 27 nochmal. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So haben die Apostel von Christus gesprochen. Die waren fasziniert davon. Und Jesus bittet daher nicht für irdischen Wohlstand oder irdische Sicherheit, weder für die Jünger noch für die Gemeinde. Er hat bis jetzt vielmehr von Heiligkeit gesprochen. Darum bittet er. Er bittet um Einheit unter ihnen auf der Erde. Und hier betet er nun darum, dass seine Heiligen alle bei ihm sind in der neuen Welt, die er schaffen wird. Was sind seine Gebetsanliegen? Was sind deine? Das ist das Gebetsanliegen des Messias hier an dieser Stelle. Und dann sagt er, damit, sie sollen bei ihm sein, damit sie seine Herrlichkeit schauen. Schauen. Die Jünger damals und wir heute haben Herrlichkeit gesehen, aber wir haben längst noch nicht alles von dieser Herrlichkeit gesehen. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Noch leben wir im Glauben, wie Paulus das beschreibt, nicht im Schauen. Aber das wird sich ändern. Das Ziel ist, dass wir schauen. Dass wir sehen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Dass sie bei mir sein. Woanders werden sie niemals Herrlichkeit sehen als bei mir. Niemals. In dieser Welt werdet ihr keine Herrlichkeit schauen. Und die Nachrichten erinnern uns wieder ein bisschen daran. Das kann's nicht sein. Die Jünger damals und wir heute sollen schauen, etwas genauer anschauen. Wir sollen es erfahren, wir sollen es erleben, in Berührung damit kommen, Bekanntschaft damit machen. Das will der Sohn. Ich will, dass sie diese Herrlichkeit sehen, vom Glauben ins Schauen kommen. Das will er. Und darum betet er hier. Christus und seine Neuschöpfung, alles im Himmel wäre nichts ohne ihn. Er wird da sein und seine ganze Herrlichkeit wird sich zeigen, auch im neuen Himmel und in der neuen Erde. Das wird im Himmel so sein. Das heißt, eines Tages werden Christen nicht nur seine Herrlichkeit geistlich in sich sehen und erleben, sondern auch physisch durch äußeres Sehen mit neuen Augen, die wir dann haben werden. Und wir werden in ihr leben und werden daran teilhaben. Für immer. Das ist die Straße, auf der du gehst. Und bis dahin sind wir an dieser Herrlichkeit in geistlicher Hinsicht beteiligt. Aber dann werden wir schauen. Wir werden vom Glauben ins Schauen kommen. Der Schöpfer will, dass wir wieder bei ihm sind. Physisch, geografisch, wirklich vor Ort sind. Wiederherstellung. Die ganze Erde seufzt danach. Das schreibt Paulus in Römer 8. Ich möchte da einige Verse einfach nochmal lesen, damit euch das sehr, sehr bewusst ist. Davon spricht die Schrift. Paulus schreibt in Römer 8 ab Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, der Kinder Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Das erlebt ihr gerade, wenn ihr die Nachrichten seht. Die ganze Schöpfung seufzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, das hofft er. Was hofft er es denn noch? Wenn wir es aber hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wartest du mit Ausharren? Sehnst du dich danach? Bei Christus zu sein, ist die Sehnsucht der Christen. Oder sollte ich sagen, sollte sein? Wo bist du gedanklich? In deinem Alltag, in deinen Gebeten. Die ganze Herrlichkeit sehen wir nur mit ihm und nur bei ihm. Der Tag wird kommen. Wir haben keine Ahnung, wie das sein wird, sonst könnten wir es kaum erwarten. Ich bin mir ganz sicher. Wir werden hin und her gerissen, wie Paulus. Wisst ihr, was Paulus schreibt? Das muss ich auch noch lesen, im Philipper 1. Da sagt er, denn das Leben ist für mich Christus und Sterben, was? Gewinn. Wer denkt denn so? Nur wer weiß, wo das Ziel ist. Und dann schreibt er weiter, dieses Hin- und Hergerissensein. Wenn aber das Leben im Fleisch, also in meinem jetzigen Körper, mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert, dann nehme ich das. Ich weiß nicht, was ich erwählen soll. Ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden bei Christus sein, aber es ist nötiger, dass ich bleibe um euretwillen. Ich bin hin und her gerissen. Ich habe Sehnsucht, bei Christus zu sein, aber um euretwillen. Was für ein Spannungsfeld für Christen. Manchmal andere verdrängen das, weil wir fühlen uns eigentlich sehr wohl hier, noch. Wenn wir die Nachrichten sehen, sehen wir, wie schnell sich alles ändern könnte. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das heißt Keine Kompromisse von David Platt. Und ein Kapitel hatte die Überschrift Leben, wenn Sterben Gewinn ist. Und eine These war sehr interessant. Er schreibt, das Leben ist radikal, wenn der Tod Belohnung ist. Das Leben ist radikal, wenn der Tod Belohnung ist. Und dann nennt er Beispiele von Menschen, die in der Nachfolge des Messias standen, die ihr Leben genauso gesehen haben. Weil nicht nur Paulus so, der das so gesehen hat, viele andere in der Schrift, aber auch nachher in der Kirchengeschichte. Und ihr Leben hat diese grundlegende Wahrheit verdeutlicht. Das Leben ist frei, radikal zu sein, wenn der Tod für dich Belohnung ist. Und ich glaube, dass es der Schlüssel dazu ist, wenn wir Christus in dieser Welt radikal nachfolgen wollen. Und sein Leben so zu sehen, das hat als Grundlage diese Aussage von Jesus im Gebet. Ich will, dass die bei mir sind, die du mir gegeben hast, und sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Mit anderen Worten, der Schlüssel ist zu erkennen und zu glauben, dass diese Welt nicht deine Heimat ist. Dass du unterwegs bist. Und wenn wir je als Christen, und jetzt spreche ich wirklich uns Christen an, darauf hoffen, dass unser Leben von weltlichen Begierden, von weltlichen Denken, weltlichen Genüssen, weltlichen Träumen, weltlichen Idealen, weltlichen Werten, weltlichen Ambitionen, weltlichen Beifall zu befreien ist, dann müssen wir unser Leben auf eine andere Welt ausrichten. Du musst das im Fokus haben, um zu sagen, ich bin nicht mehr abhängig von dem, ich weiß, wohin ich gehe. Und auch wenn wir in einem irdischen Land leben, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf ein besseres Land lenken, das Himmlische. Auch wenn wir von der Verlockung, vom vergänglichen Vergnügen umgeben sind, müssen wir unsere Zuneigung auf den richten, der uns diesen ewigen Schatz geben will. Ich will, dass sie bei mir sein sollen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, in die diesem Buch beschrieben wird, von einer jungen Frau, deren Leben genau das ausgemacht hat. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Genessa oder Genessa Wells, war eine junge Frau mit einem gerade gemachten College-Abschluss und jeder Menge Potenzial. Und trotz vieler Möglichkeiten, die sie hatte, hat sie sich entschieden, in den Nahen Osten zu gehen, um dort unter Menschen zu arbeiten, die noch nie das Evangelium gehört hatten. Und dann, bevor sie losgezogen ist, hat sie ihren Freunden Folgendes geschrieben. Ich könnte es lassen, ins Ausland zu gehen, heiraten und Musiklehrerin werden. Das wäre ein ehrenhafter Weg, der, um ehrlich zu sein, verlockend für mich klingt. Aber es liegt mir am Herzen, vor allem meine Welt zu verändern, mehr als ich mir einen Ehemann und manche Bequemlichkeit wünsche. Ich muss anderen von Jesus erzählen. Das war ihre Haltung. Und dann hat sie gearbeitet unter Ägyptern, unter Palästinensern, im jordanischen Flüchtlingslager hat sie gearbeitet, mit Muslimen, in Frankreich, im Beduinen in der Wüste. Und anschließend hat sie geschrieben, ich möchte ganz ehrlich nirgends sonst sein als hier, wo Gott mich hingestellt hat. Er gibt mir mehr, als ich mir vorstellen kann. Weißt du, wenn du vorher so eine Entscheidung abwägst, das kannst du nicht im Voraus wissen, was Gott macht. Wie er dich erfüllt, wie er dich durchträgt. 6 Monate später schrieb sie dann in ihrer letzten E-Mail nach Hause, es scheint, dass es bei allem, was wir tun, nur um eines geht, seine Ehre. Ich bete, dass unser aller Leben das widerspiegelt. Das war ihre Haltung. Und dann 2 Wochen, nachdem sie diese Worte geschrieben hatte, starb sie dann bei einem Busunfall an einem frühen Morgen in der Wüste Sinai in Ägypten. Das war ihr Leben. Und die meisten Menschen in unserer Kultur, und ich sag mal, vielleicht sogar Menschen in der Gemeinde, sehen das als eine Riesentragödie. Eine junge Frau, die ihre letzten Lebenstage in der abgelegenen ägyptischen Wüste verbringt, nur um dann durch einen Busunfall zu sterben. Wir würden sagen, boah, denk an all das Potenzial, das sie hatte. Was hätte sie alles erreichen können? Stell dir vor, was sie alles hätte tun können. Überleg mal, was sie hätte erreichen können, wenn sie nicht dorthin gegangen wäre. Und die Perspektive des Messias ist völlig anders. Die Geschichte von dieser Frau ist keine Tragödie, sondern eine Geschichte der Belohnung aus der himmlischen Perspektive. Wie kann der Tod einer jungen Frau in der Wüste auf der anderen Seite des Globus eine Belohnung sein? Ich sage euch mal, wie die himmlische Perspektive aussieht. Sofort nachdem sie in der ägyptischen Wüste in Sinai ihren letzten Atemzug getan hatte, wurde sie in die Gegenwart Christi geführt. Warum? Weil er will, dass die ihm gegeben wurden, bei ihm sein sollten. Und dort sah sie einen ersten Blick auf seine Herrlichkeit in einer fantastischen Schönheit, die wir uns nicht mal annähernd vorstellen können. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und weißt du, wo sie heute ist? Sie ist immer noch genau dort. Und weißt du, wo sie in 10 Milliarden Jahren sein wird? Immer noch dort. Dort wird sie dann, und wenn alle anderen von Gottes Volk dazugekommen sind, die ganze Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist die Belohnung. Mit uns allen wird sie vollendet. Das ist, wie wir uns erinnern, die große Belohnung des Evangeliums. Gott selbst. Und wenn wir unser Leben riskieren, um Jesus treu nachzufolgen, dann entdecken wir die Souveränität, die Sicherheit, die nur in seiner Souveränität liegt. Und wir brauchen immens Sicherheit. Wisst ihr, wie dankbar ich Gott bin für seine Souveränität bei all dem, was ich gerade in Nachrichten sehe? Gott, du regierst. Wir brauchen den Schutz, der nur in seiner Liebe zu finden ist. Wir brauchen die Erfüllung, die nur in seiner Gegenwart zu finden ist. Das ist das, was wir brauchen. Wir suchen oft an ganz anderen Stellen, ganz ehrlich. Unsere Themen in Hausgraben sind ganz woanders. Wir sind so vererdet. Das ist die großartige ewige Belohnung. Und wären dumm, uns mit weniger zufrieden zu geben, als das, wofür der Messias hier betet. Also wenn wir uns die Verheißung des Messias bewusst machen, dann ist es kein Opfer mehr, alles, was wir sind und haben, für ihn zu riskieren, oder? Lass uns da nachdenken. Gut. Christus nachzufolgen ist weniger ein Opfer, sondern es ist einfach nur konsequent von dem, was wir verstanden haben. Es ist einfach nur konsequent. Jim Elliot sagte, ein Missionar, der in Mittelamerika ermordet wurde, nicht mal als er seinen Dienst angefangen hat, sondern ganz am Anfang, er hatte gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Christus radikal gehorsam zu sein, ist nicht einfach, das ist gefährlich. Keine gemütliche Fahrt auf einem Luxusliner. Stattdessen geht es um opferbereiten Dienst an Bord eines Truppentransporters, wenn ich so willst. Wir sind in einem Kampf. Es bedeutet weder Bequemlichkeit noch Gesundheit, Reichtum oder Wohlstand in dieser Welt, der uns versprochen wird. Gar nicht. Gehorsam Christus gegenüber riskiert, all diese Dinge zu verlieren. Warum? Wir sind auf dem Weg zu unserer ewigen Heimat. Der Sohn will, dass wir bei ihm sind. Und diese Aussage in Vers 24 ist eine wunderbare Verheißung für uns. Christus will, dass wir bei ihm sind. Dieses Ziel unseres Heils ist, dass wir eines Tages beim Herrn sein werden und Herrlichkeit erleben. Achtet mal drauf, Johannes, der dieses Evangelium schreibt, schreibt auch einen Brief. Der erste Brief in Kapitel 3, die ersten drei Verse, da schreibt er dann Folgendes. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Diese Konsequenz, mit der die Apostel ihren Glauben gelebt haben, ihn auch begründet haben, wie Johannes hier. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und ein dritter Gedanke, den ich euch noch weitergeben will, hier aus diesem einen Vers. Hier redet Jesus von einer Liebe, die das ausgelöst hat, die vor Grundlegung der Welt schon da war. Eine Liebe vor Grundlegung der Welt ermöglicht das Zusammensein. Du hast mich geliebt, sagt Jesus, vor Grundlegung der Welt. Wieder wird die Präexistenz Jesu uns vor Augen geführt, aber um ehrlich zu sein, was ich hier zunächst überhaupt nicht verstanden habe in der letzten Woche, war dieser Gedankensprung der Liebe des Vaters zum Sohn als Begründung für unser Zusammensein mit ihm. Achtet doch mal, was er sagt. Er sagt, ich will, dass sie alle bei mir seien. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt er was? Denn, jetzt kommt die Begründung, oder weil, du hast mich vor Grundlegung der Welt geliebt. Wieso ist das die Begründung? Wieso ist die Liebe des Vaters zum Sohn hier die Begründung, warum die Seinen das so erleben sollen? Versteht ihr die Frage? Oder habe nur ich die gehabt letzte Woche? Um das zu verstehen, müssen wir nochmal in den Kontext gehen, den Kontext im Blick haben. Vers 23 ist der Kontext zu Vers 24. Hören wir nochmal, was wir letzten Sonntag als letztes gehört haben. Ich habe im Rückblick da in der letzten Woche nochmal lange über diese Aussage von Jesus nachdenken müssen. Acht nochmal, was er hier sagt. Und du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Du hast mich geliebt, du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Und so in meinen Gebeten tagsüber kam mir immer wieder dieser Gedanke, es kann nicht wahr sein, Jesus. Der Vater liebt mich wie den Sohn. Ich bin noch nicht fertig, darüber nachzudenken. Das ist mir zu hoch, ich staune darüber. Aber das ist, was Jesus sagt. Aber ich denke, dass dies die Brücke ist zu dieser Aussage, die Jesus hier macht. Hier spricht er wieder über die Liebe, die der Vater zum Sohn hatte, die ewig war und ist. Und weil der Vater den Sohn liebt, schlägt er ihm keine Bitte aus. Und diese Liebe gilt seit jeher, vor Grundlegung der Welt, auch schon den Seinen. Er liebt uns wie den Sohn. Er hat auch die Seinen vor Grundlegung der Welt geliebt, wie er den Sohn vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Eine meiner wertvollsten Verse aus dem Alten Testament war lange Zeit Jeremia 31, Vers 3. Wisst ihr, was da steht? Nee, müsst ihr nicht wissen, ich sag's euch. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Nicht, weil du so nett bist, weil du so einen tollen Charakter hast, weil du alles drauf hast. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Und in der Aussage, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, müssen wir wirklich dieses Wort vorbeachten. Achten wir auf die Texte. Es bedeutet, dass auf die Zeit vor der Schöpfung, auf den zurückliegenden ewigen Zustand hingewiesen wird. Ewig war die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und es wird uns in der Bibel beschrieben, dass das Lamm zuvor erkannt wurde vor Grundlegung der Welt, um unsere Schuld zu tragen. Das war auch schon vor Grundlegung der Welt klar. Und wir sind in ihm auserwählt worden. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Und Epheser 1, Vers 4 schreibt, in Liebe. Aus Liebe hat Gott das getan. Nicht, weil er hätte müssen. Aus Liebe. Einfach, weil er es wollte. Das heißt, die Errettung der Gemeinde ist daher in den ewigen Ratschlüssen Gottes verankert. Aus Liebe. Das heißt, deine Rettung begann im Himmel vor aller Zeit und sie endet im Himmel für alle Zeit. Und wird eingebunden in die Liebe Gottes für immer und ewig. Liebe hat das ermöglicht. Und Jesus will, dass wir an der inneren Gemeinschaft mit Gott so teilnehmen, an dieser Liebesbeziehung. Schaut, hier und heute hören wir etwas in dem Gebet, was ich eigentlich nicht glauben kann, nicht glauben könnte, wenn es nicht der Messias so ausgesprochen hätte. Ich möchte es nochmal mit meinen Worten hier zusammenfassen, falls es doch ein bisschen zu kompliziert war auf die Schnelle. Jesus sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Warum? Denn du hast mich geliebt und du liebst sie, wie du mich liebst. Mich hast du geliebt vor Grundlegung der Welt und du hast sie vor Grundlegung der Welt aus Liebe auserwählt. Sie sind jetzt deine Kinder, dein Volk. Und sie sollen die gleiche Liebe erfahren, die ich von dir hatte vor Grundlegung der Welt. Deswegen führ sie alle zusammen in dein neues Reich für die dann anstehende Ewigkeit in der neuen Schöpfung, damit sie vollendet sind. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Das ist somit mein Wort mal das, was Jesus hier denkt und betet. Das war der eine Vers und nun noch ganz kurz die anderen zwei. Jetzt endet sein Gebet wieder mit den Gedanken an seine Jünger, die er bald zurücklassen wird. Das ist der zweite Gedanke. Er erwähnt nochmal hier etwas im Blick auf Erkenntnis. Erkenntnis führt die Jünger zu diesem neuen Leben, von dem er hier spricht. Vers 25, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Zunächst mal fällt euch wieder auf, heiliger Vater in Vers 11, hier gerechter Vater. Das ist genau wie Heiliger Vater einmalig im Neuen Testament, wird nur hier erwähnt. Und man könnte meinen, dass diese Anrede gerechter Vater von Jesus verwendet wird, um damit die Heiligkeit Gottes im Gegensatz zu dieser Welt nochmal, dieser Welt der Ungerechtigkeit zu beschreiben. Heiliger Vater, gerechter Vater. Ich habe daraus gelernt, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal gucken, ob unsere Gebete nicht auch bereichert werden, wenn wir die Namen Gottes mal ein bisschen mehr studieren. Ich bin nur von Gott und Jesus, gerechter Vater, Yahweh, Adonai, Namen Gottes mit hineinnehmen in unsere Gebete, wo wir ausdrücken, wie Gott für uns ist, gerechter Vater, heiliger Vater. Auf jeden Fall sehen wir, dass Jesus sein Gebet abschließt, indem er wieder seine Jünger damals mit in den Blick nimmt. Er redet hier von diese und bezieht sich wieder auf die 11 Jünger jetzt am Ende seines Gebets. Die Welt hat nicht erkannt, diese, also diese 11 damals, haben erkannt, dass Jesus der Messias ist, in die Welt gekommen. Die Welt allgemein hat den Vater nicht dem Sohn gekannt, aber seine Jünger ja. Und für die betet er nochmal. Vater, diese haben erkannt, diese 11 gehören dazu. Sie gehören zu denen, die ich bei mir haben will. Sie haben durch dich dieses Erkennen gehabt, das zum ewigen Leben führt. Was ist ewiges Leben? Könnt ihr euch noch erinnern, Vers 3? Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus sagt zu diesen 11, sie haben das erkannt, sie haben dieses Leben. Und für die betet er zum Abschluss. Es gibt verschiedene Arten der Erkenntnis. Er sagt ja, die Welt hat dich nicht erkannt, ich habe dich erkannt. Da gibt es diese ewige und stets gegenwärtige Erkenntnis des Vaters durch den Sohn, eine Erkenntnis, die den Menschen ausschließlich durch Offenbarung vermittelt wird. Christus sagt, ich offenbare mich den, den ich will. Und dann im Vers 26, ein letzter Gedanken im Blick auf Erkenntnis, die er hier sagt, das sollten wir noch kurz angucken. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist der letzte Gedanke, das, was wir hier sehen. Das Wirken des Sohnes in ihnen wird weitergehen. Es wird weitergehen. Und dafür betet er hier. Die Apostel kannten den Namen des Vaters, weil der Sohn ihnen den Vater offenbart hat. Und sie wussten auch, dass der Sohn vom Vater gesandt worden ist. Aber das ist wichtig, das ist bis heute so und es ist die Hoffnung dieser Welt und ein Grund, warum wir nicht jetzt schon mit ihm zusammen sind. Auch in Zukunft wird der Name des Vaters kundgetan werden. Das ist das, was er hier sagt. Ich werde es auch weiterhin tun. Vater, ich werde es auch weiter in ihnen und durch sie und dann in meiner Gemeinde wirken und durch sie in dieser Welt. Er wird weiter wirken. Das Gebet endet mit der Zusage, dass Christus in den Gläubigen wohnt. Und das war ein zentrales Thema in dieser internen Rede. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, Kapitel 14 bis 16. Das war ein Thema, der Heilige Geist, der Parakletos in ihn. Was will er in uns bewirken? Ich werde kundtun, damit sie was glauben. Was steht im Text? Er beschreibt es anders. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das fasst das Gebet in diesem Kapitel zusammen und verheißt den beständig innewohnenden Christus und seine Liebe in jedem Christen. Römer 5,5, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also erkennen wir, was der Zweck der Erkenntnis ist, ist Liebe zu Gott und Liebe zum anderen in der Gemeinde und Liebe zur Welt. Das ist das, was Jesus hier sagt, dass wir uns damit einander nicht überheben, sondern Liebe soll unter uns wachsen. Mit unserer Erkenntnis sollen wir uns nicht über den anderen erheben. So nach dem Motto, wer hat noch mehr erkannt, wer hat es noch genauer erkannt. Nichts davon ist hier die Rede. Sondern, dass göttliche Liebe in den Aposteln sein sollte und die Beziehung der Liebe zwischen den Personen der Gottheit ist nicht etwas im Himmel verborgen ist, sie sollte in den Seinen wiedergespiegelt werden. Das ist das, worum er hier bittet. Doch diese letzten Worte des Sohnes, des Messias im Gebet, müssen sich in dem Herzen des Apostels tief eingebrannt haben. Er schreibt in 1. Johannes 4 dann, in diesem Brief, Er schreibt Geliebte. Und ich denke, er spricht so die Gemeinde an, um sie daran zu erinnern, dass sie von Gott geliebt ist. Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, was? Einander zu lieben. Ihr Käpsele da vorne. Gott zu kennen durch Jesus Christus ist ein großes Vorrecht, das die Welt nicht kennt. Aber die Welt kann Gott und seine Liebe sehen, wenn wir bereit sind, Christus und seinem Wort gegenüber gehorsam zu sein. Liebt euch einander. Das ist der Schlüssel. Auch davon hat Jesus gesprochen. Das Gebet endet damit, dass noch einmal einige der wesentlichen Anliegen wiederholt werden. Also brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Wir haben jetzt eine lange Reise hinter uns in Johannes 17, dieses Gebet. Vielleicht hilft es uns, auch unser Gebet ein bisschen neu zu fokussieren, auszurichten. Ich möchte mit euch abschließend das nochmal einfach bündeln, euch ein paar Stichworte mitgeben, die euch in Gedanken oder auf dem Papier oder in eure Bibel, was weiß ich wo, einschreiben könnt, um das Gebet nochmal ein bisschen einzuordnen. Manchmal reizt es uns zu erfahren, was Menschen privat tun, zu denen wir aufblicken. Würde mich schon manchmal interessieren bei manchen. In Johannes 17 bekommen wir genau diesen Einblick bei unserem Gott, bei Messias. Wir haben gehört, wie Jesus zu seinem Vater betet. Weshalb betete Jesus so? Vor seinen Jüngern. Ich möchte euch sagen. Johannes 17, Vers 13. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt. Warum? Damit sie meine Freude völlig in sich haben. Deswegen war das Gebet öffentlich. Deswegen kriegen wir hier Einblick in dieses Gebet. Er betet so in dieser Welt, damit wir dadurch Freude erleben, weil er so an uns denkt. Es soll uns erfrischen, es soll uns ermutigen. Und in diesem Gebet betont Jesus, dass ihm alles von seinem Vater gegeben wurde. Das Werk, das du mir gegeben hast, die Menschen, die du mir gegeben hast, die Worte, die du mir gegeben hast, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. All das schreibt er hier und ich habe es ihnen weitergegeben. Wir sind sicher in ihm. Beachten wir auch die Prios, die Jesus hatte. Es ging ihm um die Herrlichkeit Gottes, um die Heiligkeit des Volkes Gottes, die Einheit der Gemeinde, die Verantwortung, das Evangelium einer verlorenen Welt weiterzugeben, die Einheit der Gottheit, die Wichtigkeit der Einheit der Gläubigen und das ewige Zusammensein von allen. Darum ging es in diesem Gebet. Meine Gebete reichen nicht so weit. Ich muss noch viel lernen. Ich fasse seine Gebetsanliegen nochmal für uns zusammen. Und dann sind wir mit Kapitel 17 noch fertig. Das erste ist, er sagt, Vater, verherrliche du dich durch mich. Das ist sein erstes Anliegen. Unser Vater, geheiligt werde dein Name. Wir sehen, die Stunde ist endlich gekommen. Jesus hat das gesagt, die Stunde, auf die das ganze Alte Testament hingewiesen hatte, ist der Opfertod von Jesus. Was hat das für Jesus in dieser Situation bedeutet? Er bittet, dass der Vater darin verherrlicht wird, in dem Leiden. Wie beten wir in großen Anfechtungen? Jesus ist hier kurz vorm Kreuzestod. Vater, verherrliche dich durch mein Leiden. Ich komme damit nicht klar, aber verherrliche dich. Beten wir so? Wie wird er ihn verherrlichen, indem er den ewigen Plan des Vaters vollendet, um den Leben zu schenken, die er ihm gegeben hat? Das zweite, er sagt, Vater, bewahre meine Jünger. Bewahre meine Jünger. Wir haben darüber gesprochen. Wie kann man die Lage der Jünger zu diesem Zeitpunkt beschreiben? Das war hoffnungslos. Der Messias wird bald weg sein. Sie haben eben noch gestritten, wer der Größte unter ihnen sein würde. Er ist fast wie in der Gemeinde heute, ne? Unsere Themen. Wer hat's besser drauf? Wer hat eine tiefere Sicht? Darüber haben sie gestritten. Sie träumten von Titeln, von Einfluss im Neuen Reich. Davon haben die Jünger geträumt. Und wie denkt Jesus über die Versuche ihrer Jünger, für ihn zu leben? Hat er Gott gebeten, bitte tauscht die aus? Gib mir andere? Nein, er hat über sie gesprochen, sie haben dein Wort bewahrt. Was ist das für eine Liebe? Und er erwähnt die Versagen der Jünger überhaupt nicht. Er ist ihr Fürsprecher. Aber er bittet um Bewahrung in der Welt, dass sie im Glauben nicht aufgeben. Das ist sein Gebet. Lass mal so sagen, wenn du willst, dass alle dich mögen, dann ist Jüngerschaft nichts für dich. Jesus hat in diesem Gebet nicht darum gebeten, den Widerstand zu nehmen, die Leiden zu nehmen, sondern um Bewahrung für seine Jünger. Das dritte, was wir gesehen haben, ist, er betet, Vater, heilige sie durch dein Wort. Lass sie werden, was sie sind, heilige. Ich heilige mich für sie, damit sie heilig sein können. Ich gehe ans Kreuz, damit sie heilig sein können. Und dann sagt er, Vater, einige meine Jünger. Und wir haben uns hier gefragt, ist die Bitte Jesu nach Einheit in der himmlischen Post verloren gegangen? So viel Konfession, Unterschied auch innerhalb der Gemeinde, das macht mir echt kräfteraubend. Trotzdem sind wir eins. Nochmal, liebe KfBler, ich möchte euch das nochmal sagen. Diese Einheit geht einzig und allein von ihm aus, dass sie in uns eins sein, das ist das, was Christus sagt. Er einigt seine Jünger durch seine Herrlichkeit, die an die er allen teilgibt. Wie kleingeistig, gesetzlich sind wir manchmal. Wir sehen Gemeinden und sagen, hier ist keine Einheit, weil wir so unterschiedlich sind. Das ist falsch. Dennoch sind wir eins, gerade in dieser Vielfalt. Die Einheit ist zuallererst eine geschenkte. Und dann bemühen wir uns um die Einheit. So rum ist das. Wir sind nicht einig in Form- und Zielfragen, nicht mal manchmal einig in theologischen Fragen, aber wir sind dennoch eine Einheit durch ihn, weil er es wollte. Und dann das, was wir heute betrachtet haben. Vater, bring sie zu mir nach Hause. Jesus will, dass wir bei ihm sind und den Rest der Ewigkeit mit ihm verbringen. Und auf dem Weg dahin sind wir. Vergessen wir das doch nicht. Wir verschieben die Prioritäten, wenn wir permanent auf was anderes gucken und uns aufhalten lassen. Das ist das, wofür Jesus bittet. Er bittet auch heute noch für uns. Ist dir das bewusst, was Jesus jetzt in diesem Moment tut? Er bittet für uns. Hebräer macht das deutlich. Daher kann er auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Was tut Christus in diesem Moment? Er tritt für uns ein. Daher spricht man hier auch vom hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, weil er auch damals schon eingetreten ist vor Gott für die Menschen, die zu ihm gehören. Das tut er heute immer noch. Und nächste Woche schauen wir nochmal mit diesem Blick auf dieses Gebet. Er ist unser hoher Priester. Und da würde ich gerne nächste Woche nochmal Zeit nehmen, um das mit euch ein bisschen zu betrachten, was das bedeutet. Sein hohepriesterlicher Dienst, den er tut, jetzt im Himmel. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir teilnehmen durften an dem Gebet, das du gesprochen hast. Und ich bitte dich so sehr, dass es uns wirklich zu einer Quelle der Freude wird, dass du so an uns denkst und dass du so für uns gebetet hast. Und wir wissen, dein Vater erhört deine Gebete. Und ich bitte dich, dass wir von dir her leben und uns freuen, wenn wir dann bei dir sind. Und wir werden bei dir sein, weil du es willst. Nicht, weil wir es schaffen, sondern weil du es willst. Und dafür danken wir dir als Gemeinde, als deine Kinder und danken dir auch für den Preis, den du dafür bezahlt hast. Ich bin sehr gespannt, Herr, wie das wird. Wir können uns das nur vorstellen, ganz grob. Ich glaube, wir werden alle überrascht sein. Wir freuen uns darauf. Danke für die Perspektive, die du uns gibst, mitten in dem Chaos in dieser Welt. Amen.